ein Migränikergehirn ist besonders. Und zwar nicht pathologisch, sondern besonders in der Art und Weise, wie es funktioniert. Es geht einher mit einer hohen Wachsamkeit, Erregbarkeit in Phasen zwischen zwei Attacken.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Kopfschmerzen und Migräne. Ursachen, verstärkende Effekte und SOS-Sofortmaßnahmen für Betroffene. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds-Episode. Leute, herzlich willkommen. Hier sind die Artgerecht Health Nerds. Jeden Donnerstag liefern wir euch einen Einblick in die Welt der Gesundheitswissenschaft. Und immer in der Sprechstunde alle 14 Tage liefern wir euch Antworten auf eure ganz persönlichen Fragen zu unseren Gesundheitsthemen. Heute hier in der Sprechstunde geht's also um Kopfschmerzen, um Migräne, um Effekte, um Ursachen, um Dinge, die wir tun können, damit es besser wird. Und uns haben wirklich wahnsinnig viele, viele, viele Fragen erreicht. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Für dich keine Überraschung, denn du weißt, es sind wahnsinnig viele Menschen, auch natürlich unter unseren Hörern, die genau unter Migräne und Kopfschmerzen leiden. Warum ist das so extrem verbreitet?
Erstmal absolut und hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein. Und ich habe es dir im Vorfeld gesagt, ich glaube, dass gerade bei diesem Thema viele Fragen reinkommen. Ich bin froh auch über das Feedback schon mal vorweg, dass auch die Dinge angekommen sind, die ich als Nicht-Migräniker, eher als Gesundheitswissenschaftler versucht habe, bestmöglich zu erklären. Mhm. Und warum ist das so? Weil es einfach eine so große Anzahl an Menschen gibt, die von Migräne und Kopfschmerzen, und wir werden auch nochmal über andere primäre Kopfschmerzarten sprechen oder auch sekundäre. Das betrifft einfach viele Menschen und es ist unter Umständen ein sehr hoher Leidensdruck. Und da wollen die Leute sich natürlich auch gerne zu äußern und das freut uns wirklich sehr.
Ja, warum das auch evolutionär Gründe hat und warum wir Menschen und vor allem so viele Menschen darunter leiden. Du hast es in der Hauptfolge ganz gut erklärt, dass das natürlich nicht von ungefähr kommt, dass das einen Grund haben muss. Und die Wissenschaft hat da einige Ideen dazu, einige Theorien und auch Forschung betrieben. Wenn ihr die Hauptfolge also noch nicht gehört habt, macht das unbedingt, denn da erfahrt ihr wirklich sehr, sehr viel und sehr detailliert, woher kommen diese Kopfschmerzen, was ist der Unterschied zwischen Kopfschmerzen und Migräne. Was können Betroffene tun? Und wir fangen auch direkt an mit einer Frage, wo es sehr konkret wird. Anne hat uns geschrieben, hier kommt eine Nachricht für das Health Nerds Team. Anne, Nachricht ist angekommen. Sie schreibt uns, es geht um die aktuelle Podcast-Folge zum Thema Kopfschmerz. Da war Migräne großes Thema. Davon bin ich persönlich zwar nicht betroffen, aber was ich häufig habe, ist dieser Cluster-Kopfschmerz. Könntet ihr da vielleicht noch etwas näher drauf eingehen? Ich habe die Ursache bis heute nicht wirklich herausgefunden. Gibt es da vielleicht auch Diagnostik, Sofortmaßnahmen oder auch Präventivmaßnahmen? Vielen Dank, war wie immer eine spannende Folge. Eure Anne. So, Matthias, diese Cluster-Kopfschmerz, du hattest es kurz angerissen, meine ich.
Genau.
Lass uns schauen, was können wir Anne hiermit auf den Weg geben?
Also es gibt natürlich im therapeutischen Bereich als Sofortmaßnahmen, als Unterstützung, ich nenne einfach erstmal ein paar, Themen, die interessant sein können. Die aufmerksamen Zuhörer werden bemerken, okay, manche Sachen ähneln sich vielleicht. Eine Sache, die zum Beispiel verwendet wird, ist das Thema Sauerstofftherapie als Sofortmaßnahme, die gerade bei Clusterkopfschmerz gerne mit eingesetzt wird, um Schmerzen zu lindern. Das andere, medikamentös, sind auch Triptane. Die haben wir bei der Migräne auch mit erwähnt, also eine Gruppe, die an bestimmten Serotoninrezeptoren ansetzt, dadurch diese aktiviert und diese Gefäßerweiterung und der entzündliche, energieverteilungsproblematische Prozess gehemmt wird oder reguliert wird. Deswegen setzt man die hier auch ein. Präventiv gibt es auch hier eine Vielzahl, auch Steroide, also Cortisontherapien und ähnliches, die mit eingesetzt werden. Jetzt bleiben wir wirklich so im medikamentösen Bereich. Auch der Einsatz von Lithium ist etwas, was in dem Kontext zu benennen ist. Aber Fakt ist auch hier, wir haben teilweise auch ähnliche Mechanismen wie bei Migräne. Nochmal, symptomatisch haben wir beim Cluster-Kopfschmerz typischerweise auch die Einseitigkeit, aber hinter einem Auge. Und die Dauer unterscheidet sich. 15 Minuten bis zu 3 Stunden ist so die typische Attackenfrequenz. und kann aber mehrfach pro Woche oder auch mehrfach am Tag quasi auftreten. Es gibt auch Begleitsymptome, aber nicht diese typischen Lichtempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen stehen nicht so im Vordergrund. Also da haben wir symptomatisch die Unterscheidung. Und jetzt wirklich drauf hinausschauend, was ist die Ursache des Prozesses? Das hilft vielleicht heute am Tag noch nicht, aber wir müssen nochmal in detaillierter reinschauen. Auch hier haben wir ein Thema, dieses trigemino-autonomen Reflexbogen. Das heißt, ich habe über diese Aktivierung gesprochen, dieses Trigemino, also das ist ein Hirnnerv, der Trigeminusnerv, und dieses vaskuläre System, also das Gefäßsystem rundherum. Hier haben wir quasi auch ein Aktivierungsmuster, was unter Umständen hier auch mit in Verbindung steht. Das heißt, ähnliche Ansätze, über die wir bei Migräne gesprochen haben, gehören auch mit dazu. Ein anderer Punkt, und der ist wichtig zu unterstreichen, dass der Hypothalamus, also eigentlich unsere Schaltzentrale, sich in einer Dysregulation befindet. Und dann ist die Ursache meistens schon eine Ebene vorher, also auch ein entzündlicher Prozess. Wir sprechen hier von im Nervengewebe von Neuroinflammation, also Entzündung im Nervensystem. Und die kann dann gerne auch wieder peripher beginnen, also zum Beispiel im Darm. Bedeutet, wenn wir über Präventivmaßnahmen sprechen, müssen wir auch schauen auf die ausreichende Versorgung mit wichtigen Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und natürlich auch die Darmebene an der Stelle mit berücksichtigen bzw. Entzündungsregulation vornehmen. Ansonsten haben wir auch bei den Clusterkopfschmerz genetische Faktoren, die mit dazugehören. Und für die Diagnostik, weil das war, glaube ich, auch noch eine Teilfrage, die mit dazugehörte, ist es natürlich wichtig, es nochmal ärztlich auch abklären zu lassen, auch nochmal genau bestimmen zu lassen. Es gibt auch hier gewisse Diagnosekriterien, erstmal auch anamnestisch, die Beschreibung der Symptome, wo tritt das auf, wie häufig. Und bildgebende Verfahren, MRT, werden dafür gerne auch nochmal mit verwendet, um da eine spezifischere Aussage zu finden. Dann kann man das medikamentös einsetzen, aber definitiv präventiv sollte man sich der Sache auch nähern und widmen. Und da sind viele Themen, über die wir sonst auch sprechen, sicherlich hilfreich.
Super, Matthias. Also ich hoffe, Anne, wir konnten dir da ein bisschen helfen, ein paar Ideen mitgeben und drücken dir natürlich die Daumen, dass deine Cluster-Kopfschmerzen besser werden, dass du da irgendwie einen Weg findest, wie du das in den Griff bekommst. Du kannst dich gerne auch natürlich nochmal melden und uns gerne auch nochmal Feedback geben in einigen Wochen oder Monaten, ob du tatsächlich etwas machen konntest, ob es dir irgendwie besser geht. Die nächste Nachricht kommt von Emily, und wo wir gerade bei Emily sind, Matthias, was auffällig ist, und das hattest du ja auch in der Hauptfolge gesagt, dass Frauen deutlich häufiger an Kopfschmerzen und vor allem Migräne leiden. Wir haben erstaunlich viele Fragen eben auch von Frauen reinbekommen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz anreißen, nur für die Hauptfolge nicht so intensiv oder gar nicht gehört haben. Warum sind Frauen häufiger betroffen als wir Männer?
Gibt es verschiedene Theorien. Ich hatte ja erwähnt in der Hauptfolge auch die Vielzahl an genetischen Faktoren und die hohe Anzahl der Betroffenen weltweit. Und ja, genau, Männer etwas weniger betroffen mit ungefähr 6%, Frauen mit ungefähr 14-15%. Jetzt kann man das Ganze natürlich weitergehen, wenn wir auf diese evolutionäre Perspektive schauen. Was hatten wir gesagt? Ein Migränikergehirn ist besonders. Und zwar nicht pathologisch, sondern besonders in der Art und Weise, wie es funktioniert. Es geht einher mit einer hohen Wachsamkeit, Erregbarkeit in Phasen zwischen zwei Attacken. Also das normale Gehirn funktioniert schon so. Und die Unterstützung und auch in Gruppen quasi, die vielleicht hier diesen evolutionären Vorteil gebildet haben, dass manche besser Dinge wahrnehmen konnten und besser präsenter in den Momenten waren und über unterschiedliche Sinneskanäle etwas wahrnehmen konnten, kann der Vorteil gewesen sein, um andere mit zu schützen. Bedeutet aber auch, und das hatten wir dann gesagt, dass die Folge dann doch häufiger ist, dass dieses Ausgleichen dieser benötigten Energie, was wir dann eher als Trigger beschreiben würden, das können ja viele der Betroffenen auch mitnehmen, dass sie sagen, okay, manche Sachen lösen hier irgendwie eine Migräne aus. Und da sind wir genau bei diesen Überreizen bei einem Gehirn, auf das trifft. Das Gehirn versucht, die Energie auszugleichen, reagiert mit einem entzündlichen Prozess. Und das ist dann quasi die Attacke, um diesen Prozess wieder auf das Ausgangsniveau zurückzubringen. Und jetzt könnte man sagen, dass Frauen grundsätzlich hier besser in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Reizbarkeit sind. Das heißt nicht, dass das Männer nicht können, aber das könnte ein Grund sein, dass es eher bei Frauen gelagert ist als bei Männern.
Okay, gut. Die Frage von Emily, also auch wieder eine Frau. Liebes Artgerecht-Team, ich habe eine Frage zum Thema Migräne. Seit einem Jahr leide ich unter starken Kopfschmerzen, oft ein Stechen an den Schläfen, als Folge eines Autounfalls mit Schädel-Hirntrauma. Wird das wieder weggehen? kann man da etwas machen, zum Beispiel Akupunktur oder Supplements. Des Weiteren habe ich oft Verstopfungen und dann nach ein paar Tagen ohne Stuhlgang starke Kopfschmerzen, die sich anfühlen, als sei ich benebelt oder vergiftet. Mir hilft da ein Einlauf. Ist das echt so, dass eine Verstopfung den Körper so sehr vergiftet, dass man davon Kopfschmerzen bekommen kann? Hängt das irgendwie mit den Gasen zusammen? Sind da Einläufe eine gute Lösung oder schaden sie eher? Danke, ich liebe einfach eure Folgen und freue mich auf jede Woche Donnerstag. Man lernt eben nie aus. Viele Grüße, eure Emily. Mhm. So, Matthias, viele, viele Fragen, viele Themen, sehr komplex. Also Schädel-Hirntrauma nach einem Autounfall, offenbar Verdauungsprobleme, immer wieder Verstopfungen und daran gekoppelt eben starke Kopfschmerzen, Stechen an den Schläfen. Wie hängt das alles zusammen? Was kannst du ferndiagnostisch hier analysieren?
Natürlich diagnostiziere ich überhaupt nicht, sondern ich kann natürlich nur auf der Basis etwas sagen. Aber durchaus, dass nach einem, und dann fange ich mal mit dem Punkt an, nach einem Schädel-Hirntrauma Kopfschmerzen auftreten können. Wer hätte es gedacht, dafür kann es natürlich viele Ursachen geben, je nachdem, wie es abgelaufen ist, wie stark es war, ob es eine Erschütterung war, eine Quetschung war, ob Bewusstlosigkeit mit einer Rolle gespielt hat, all das gehört mit dazu. Was passiert, ist aber, dass wir eine Belastung des Gehirns haben, was jetzt primär erstmal selbst keine Schmerzrezeptoren hat, aber vielleicht bestimmte Hirnareale betroffen sind, durch einen Schlag, Sturz, wie auch immer, also je nachdem, wie es ausgelöst worden ist. Am Ende haben wir eine Schädigung von Hirngewebe und diese Schädigung von Hirngewebe muss repariert werden. Und diese Reparation ist das gleiche Prinzip, es ist jetzt aseptisch, also es hat nichts mit Bakterien, Viren oder Pilzen oder Infekten zu tun, aber das Immunsystem wird auch hier aktiv und wir haben das Thema auch hier der Neuroinflammation. Und je nachdem, welches Gebiet betroffen ist, können Schmerzen und auch eine fehlerhafte Schmerzverarbeitung eine Rolle spielen. Wenn es ein Schädel-Hirntrauma oder eher vielleicht auch die Vorstufe, oder nicht Vorstufe, ist nicht ganz richtig, aber wenn es eher ein Schleudertrauma ist, kann es sich natürlich auch im Bereich der Halswirbelsäule, der koordinativen Fähigkeiten, der Gleichgewichtswahrnehmung im Halsbereich, also nicht über den Hirnnerv betreffend, dass der mit geschädigt ist, sondern eher im Halswirbelbereich Muskelverspannung, dass die quasi zu Kopfschmerzen führen. So, das ist die eine Ebene. Und versprechen kann man nicht, dass das weggeht. Das wäre auch, kann man so nicht sagen. Aber sicherlich da nochmal auf die Ursachenforschung gehen. Was sind Auslöser? Ist es mehr eine Art Kopfschmerz, der von Nacken oben auf den Kopf rübersteigt? Ist es eher so ein Spannungskopfschmerz? Oder geben sich aufgrund des Schädelhirntraumas weitere Einschätzungen, dass es vielleicht sich auch um eine andere Form des Kopfschmerzes handelt, die man vielleicht auch medikamentös behandeln sollte?
Und Matthias, kann man trotzdem sagen, gibt es so etwas wie einen Zusammenhang zwischen Magen-Darm-Problemen, Verstopfungen beispielsweise und Kopfschmerzen? Also sie hat ja geschrieben, kann das eine Art Vergiftung sein, ja, dass der Stuhl zu lange im Körper bleibt, dass da vielleicht Giftstoffe durch die Darmwand in den Körper gelangen, die im Gehirn oder im Kopf dann eben Schmerzen verursachen. Gibt es so Zusammenhänge? Gibt es da Studien, Untersuchungen oder wie kann man das erklären?
Ja, also den Zusammenhang gibt es definitiv. Wenn das Schädelhirntrauma eine spezifische Ursache ist, die zu Kopfschmerzen führen kann, unabhängig jetzt der Muskulatur, wo, sie hat ja auch gefragt, ob irgendwie Akupunktur helfen könnte, bestimmte Supplements helfen können, durchaus. Wenn sich das aber wirklich mehr auf die Gehirnstrukturen beziehen, könnte beispielsweise auch Hirnnerven betroffen sein, die die Eingeweide mit ansteuern. Hier sprechen wir über den Nervus vagus. Und der, wie wir wissen, steuert von Gehirn abwärts Richtung des Verdauungstraktes, dass hier auch die normale Darmbeweglichkeit richtig stattfinden kann. Das heißt nicht, dass hier ein direkter Zusammenhang bestehen muss. Fakt ist aber, dass Verdauungsprobleme durchaus zu Kopfschmerzen führen können. Und die Theorie, dass es sich hier um Vergiftung, also Abbauprodukte handeln, die auch in den Körper gelangen können und das Immunsystem triggern können und zu Gefäßveränderungen an den Hirnhäuten führen können, die dann zu Kopfschmerzen führen, ist nicht völlig abwegig. Auch das Thema, diese können dann beispielsweise in der Leber nicht gut entgiftet werden und führen am Ende zu entzündlichen Prozessen beispielsweise und dann zu Kopfschmerzen. Durchaus denkbar. Mhm. Und ich habe bei dem Migräne-Thema auch erwähnt, dass, obwohl wir hier sehr klare, auch wie du sagtest, eben auch Theorien oder Ansätze haben, wo wir im Moment drauf schauen, was die Ursachen sind oder was die zugrunde liegenden Mechanismen sind, dürfen wir die Darm-Hirn-Achse definitiv nicht vergessen. Und das heißt, wenn hier jetzt ein Zusammenhang besteht zwischen Verstopfung, was letztendlich bedeutet, der Darm bewegt sich irgendwie nicht ausreichend schnell genug. Stuhl bleibt eventuell, oder Verdauungsrückstände bleiben länger im Verdauungstrakt. Der Stuhl verweilt dort länger, mehr Giftstoffe können abgegeben werden. Dann wäre sicherlich ein Ansatz, über die Regeneration im Darm nachzudenken. Und wenn diese Giftstofftheorie gilt, dann liegt unter Umständen auch eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmbarriere vor, die dazu führt, dass noch mehr Giftstoffe aufgenommen werden können. Bedeutet, ich würde so oder so, ob jetzt ein direkter Zusammenhang zum Schädelhirntrauma oder ob beides parallel besteht, würde ich auf jeden Fall in Richtung Darm nochmal genauer schauen, mich der Verstopfungsthematik widmen. Eine Möglichkeit ist, neben der ausreichenden Trinkmenge, die man jeden Tag haben sollte, oder ausreichend zu trinken, nicht dauerhaft, sondern ausreichend Flüssigkeit zuzuführen, ausreichend Faserstoffe zu konsumieren. Mindestens 30 bis 40 Gramm pro Tag sollten das sein. Wenn ich das über die Ernährung mit Gemüse und Obst nicht abdecken kann, dann empfiehlt sich hier eine Supplementierung von zusätzlichen Faserstoffen. Wir haben es beispielsweise in Protect, wo L-Glutamin enthalten ist, zusammen mit Baobab. Also Baobab ist eine schöne Quelle, die man dafür verwenden kann, um quasi die Darmbeweglichkeit auf der Ebene mit zu fördern. Und ich empfehle auch meinen Patienten immer gerne auch so eine Art Konnektivität herzustellen zwischen Gehirn und Bauch auf einer anderen Ebene. Das heißt Entspannungstechniken, das können Atemtechniken sein, das können Achtsamkeitsübungen sein, die sich mehr fokussieren auf den Bauchraum. Man darf gerne die Hände mit dazu nehmen, bestimmte Bereiche einfach auch abzutasten, dort zu verweilen, die Hände arbeiten zu lassen, um hier auch über diesen taktilen Reiz eine Art Verbindung herzustellen. Und alles, was Entspannung angeht, fördert letztendlich diese parasympathische Aktivität, also dieses Vagusnerves. Und von daher sollte man auf jeden Fall drauf schauen. Und um letzten Punkt ganz gezielt sind das die ersten Tipps und Tricks, die man probieren kann. Und dann aber lohnt es sich vielleicht schon, gezielt hier nochmal mittels Stuhlanalyse zu schauen, haben wir eine Fehlbesiedelung, eine gestörte Barriere oder entzündliche Prozesse, die mit für die Kopfschmerzen verantwortlich sind.
Mega spannend. Also ihr seht wieder, unser Körper ist eben eine große Maschine und man kann den oberen Teil nicht vom unteren trennen, ohne dass man feststellt, es gehört eben alles irgendwie zusammen. Das ist schon echt faszinierend. Die nächste Frage hat uns per Instagram Direct Message erreicht, hier für die Health Nerds Sprechstunde. Heike hat geschrieben, moin und liebe Grüße. Also moin zurück. Heike, wir gehen mal davon aus, du kommst aus Norddeutschland. Moin, moin. Vielen Dank für die tolle Folge zum Thema Migräne, schreibt sie. Ich habe seit 36 Jahren Migräne und mich in euren Ausführungen total wiedergefunden. Das freut uns insofern, Heike, weil weder Matthias noch ich unter Migräne leiden, aber natürlich versuchen, so gut wie möglich hier mitzufühlen, wie sich das wohl für Betroffene anfühlt und was da im Körper, im Kopf passiert. So, jetzt schreibt sie weiter. In den letzten Monaten habe ich versucht, mit Intervallfasten Gewicht zu verlieren. Ich habe aber dadurch anscheinend die Migräne getriggert. Ihr sprecht von der Notwendigkeit einer regelmäßigen Nahrungsaufnahme. Wie meint ihr das genau? Ist Intervallfasten insgesamt für Migräniker damit ungeeignet? Welchen Weg zur Gewichtsabnahme würdet ihr mir dann alternativ empfehlen? Je älter ich werde, desto schwieriger wird es für mich, Gewicht zu verlieren, obwohl ich 2 bis 3 Mal in der Woche Sport mache und mich grundsätzlich gut ernähre. Ich supplementiere Omega-3, Magnesium, Riboflavin. Hilf uns, Matthias, was ist Riboflavin?
Vitamin B2.
Aha. Q10, Vitamin D3 und Aminosäuren. Durch euren Podcast habe ich schon eine Menge gelernt und ich freue mich inzwischen immer auf Donnerstag. Alles Gute für euch, eure Heike. So, Matthias, da ist auch wieder viel, viel drin. Heike, erstmal vielen Dank und jetzt gucken wir mal, dass wir es ein bisschen auseinandernehmen. Also Migräne seit vielen Jahren, seit 36 Jahren. Ja. Jetzt versucht sie seit letzten Monat mit Intervallfasten Gewicht zu verlieren. Intervallfasten oder intermittierendes Fasten, was wir ja hier auch immer wieder als ja eine sehr artgerechte Form der Ernährung besprochen haben in unseren Folgen. Jetzt schreibt sie, dass das bei ihr offenbar die Migräne getriggert, also ausgelöst oder verstärkt hat. Was können wir dazu sagen, Matthias?
Hier merkt man wieder, auch Heike hat perfekt zugehört. Ich habe das reingeworfen als ein Thema regelmäßiger Mahlzeitenaufnahme und bin nicht nochmal tiefer auf Intervallfasten eingegangen, sondern also würde ich sagen, perfekt, dass ich das hier nochmal aufgreifen kann. Es kann durchaus sein, auch wie Heike es beschrieben hat, dass Intervallfasten für sie nicht gut funktioniert. Warum? Weil wir von einem vielleicht auch hier ein sie beschreibt es selbst, einen Trigger sprechen, der einen zu hohen Stressfaktor auslöst, sodass es eher zu einer Migräneattacke führt. Es kann gut sein, dass sich das unterscheidet. Ja, das heißt, wenn die Attacken, wenn es seltener häufig Attacken sind beispielsweise und es nicht eine chronische Migräne ist, also mehr als diese 15 Attacken im Monat, dass Zeiträume dazwischen sind, wo es in diesen Phasen dieser normalen Hirnaktivitätsphase auch gut funktionieren kann. Wenn man sich aber in schon so einer Prodromalphase befindet, also noch vor der Aura, noch bevor die Symptome losgehen, dann ist es vielleicht wirklich ein falscher Zeitpunkt. Und ja, regelmäßiges Essen ist gerade beim Migränikern wichtig. Warum? Weil wir haben ein Thema der Energieverteilung und wir gehen davon aus, dass die Regelmäßigkeit, und so wird es überall immer beschrieben, dass die Regelmäßigkeit deshalb wichtig ist, um immer ausreichend Energie zu versorgen. Das heißt aber nicht, dass man 17 Mahlzeiten am Tag essen soll. Man kann das auch etwas auseinanderziehen und schauen, in welchem Bereich funktioniert das noch ganz gut. Ich weiß, der Gedankengang mit Intervallfasten Gewicht verlieren zu wollen, der ist sehr beliebt, aber ist nicht das primäre Ziel. Intervallfasten bedeutet eigentlich, Pausen zu lassen, ohne unbedingt die Kalorienmenge pro Tag zu reduzieren. Das kann man damit ergänzen und dann würde man quasi auch abnehmen. Also ich lasse einfach von 3 Mahlzeiten eine Mahlzeit ausfallen, die Kalorien spare ich mir ein. Das sind dann 500, 600, 700 Kilokalorien pro Tag und die spare ich mir damit ein. Und das würde ich in dem Falle nicht empfehlen. Und von daher konkret zu Ihrer Frage, was kann ich tun und was ist wirklich wissenschaftlich fundiert, wenn wir über das Thema Abnehmen sprechen. Und ich fange immer wieder gerne dort bei den Basics an. Die erste wichtige Komponente ist, ein Kaloriendefizit zu erzeugen. Und ich weiß, das kennen alle und es klingt total langweilig und nicht fancy genug, dass es irgendwie eine bestimmte Technik oder eine Kapsel sein könnte, die man schlucken müsste, um abzunehmen. Es sei denn, wir sprechen hier über irgendwelche Abnehmspritzen und ähnliches. Aber ein Kaloriendefizit ist die grundsätzliche Basis. Und die kann ich erzeugen, indem ich entweder weniger Kalorien zu mir nehme oder mehr trainiere. So, haben wir einen wichtigen Faktor. Der nächste Punkt, und das geht dann häufig verloren, weil die Antwort bekomme ich dann häufig, mache ich, aber es funktioniert nicht, ist es durchgehend oder über einen längeren Zeitraum zu machen. Also konsistent in einem Kaloriendefizit zu bleiben. Das geht nicht nur von Montag bis Freitag und dann am Wochenende schlage ich mal aus, sondern ich muss es konsequent über einen längeren Zeitraum tun. Einfaches Rechenmodell. Ein Kilogramm Körpergewicht hat so im Schnitt 7500 Kilokalorien. Wenn ich 500 Kilokalorien pro Tag einspare oder mehr trainiere, jeden Tag, 15 Tage, dann sollte sich ein Kilogramm Körpergewicht reduzieren. Aber wir haben gewisse Schwankungen, wir haben Waagen, die nicht hundertprozentig genau sind. Bedeutet, es gibt Flüssigkeitseinlagerungen und Ähnliches, die mit dazugehören. Der nächste Punkt sind auch hier Faserstoffe. Ausreichend Faserstoffe zu kombinieren, das hilft wirklich, wenn man abnehmen möchte. Und eine erstmal gute Verteilung von Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen. Da muss man sich nicht spezifisch auf Low Carb, Low Fat, High Fat, High Carb sowas beziehen, sondern erstmal ist es Energie und es geht darum, wie es aufgenommen wird. Und man darf natürlich viele andere, und da haben wir in einer Episode auch zu gesprochen, andere Dinge mit berücksichtigen, Hormone, spezifisch nochmal die Schilddrüse, mit drauf zu schauen, Medikamente, die eingenommen werden, anderes präventives, positives Gesundheitsverhalten mit einzubauen. Da geht es um Schlafhygiene, um Stressmanagement. Das sind begleitende Punkte. So auch das intermittierende Fasten und das Timing kann ich mit einsetzen, um den Stoffwechsel flexibler zu gestalten, oder den Insulin-Glukosestoffwechsel zu optimieren. Aber es ist kein primäres Abnehmthema. So, von daher würde ich die erste Empfehlung sagen, konsequent, Heike, umsetzen, Kaloriendefizit durchsetzen, tracken, lohnt sich an der Stelle wirklich mal aufzuschreiben, was habe ich gegessen, sonst macht man immer so Pi mal Daumen und dann stimmt es vielleicht doch nicht ganz. Konsequent mit einer App vielleicht einfach mal aufzuschreiben, was nehme ich zu mir, was verbrauche ich bei welcher Sportart, wie viel sollte ich nehmen und dann ungefähr 15-20%, das ist eine gute Menge, vielleicht auch mal 25%, Kalorien vom täglichen Bedarf reduzieren und das längerfristig umsetzen. Ausreichend Faserstoffe, Schlafhygiene kann man noch mitnehmen. Und damit sollte es eigentlich angreifen, aber eben nicht nur für einen Monat.
Matthias, mit dem Blick auf die Uhr, wir wollen ja hier in der Sprechstunde auch kompakt und auf den Punkt informieren. Eine Frage haben wir noch rausgepickt von den vielen, die uns erreicht haben. Wenn eure Frage jetzt hier heute nicht dabei war, keine Sorge, Matthias und sein Team melden sich natürlich bei euch dann schriftlich jeder, der uns hier vertrauensvoll eine Frage schickt, kriegt natürlich auch eine Antwort. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Also, die nächste Nachricht kommt von Johanna. Sie hat uns geschrieben bei Instagram. Liebes Health Nerds Team, welch eine Freude, dass es nun auch eine Podcast-Folge zum Thema Migräne und Kopfschmerzen gibt. Das feiere ich sehr. Danke auch, Matthias, für den Hinweis, dass man Kopfschmerzen mit Migräne grundsätzlich nicht schmerztechnisch vergleichen kann, wenn auch der Schmerz an ähnlicher Stelle im Körper wahrgenommen wird. So, das hattest du tatsächlich ja auch gut erklärt, dass eben da ein großer Unterschied ist zwischen Kopfschmerzen und Migräne, sowohl was die Häufigkeit der Anfälle oder Attacken angeht, als auch natürlich die Schmerzstärke. Und genau da kommt sie jetzt drauf zu sprechen. Sie schreibt also weiter, bis ich die Diagnose Migräne und die passenden Medikamente dazu erhalten habe, in Klammern Triptane, hatte ich Schmerzen, die ich auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 bei 11 bis 12 eingeordnet hätte. Also sehr heftig. Und ebenso hatte ich während der Attacken zeitweise den Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, da die Schmerzen und Begleiterscheinungen so unglaublich belastend und brutal waren. So, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man selber nicht darunter leidet. Aber Matthias, ganz kurzer Exkurs nur, diese wirklich heftigen Attacken, dass Leute solche Schmerzen haben, dass sie so verzweifelt sind, dass sie sagen, ich würde am liebsten jetzt auf der Stelle sterben. Wie oft kommt das wirklich vor oder wie sehr ist das wirklich so krass verbreitet?
Ich glaube, dass das durchaus weiter verbreitet ist und viele das auch gar nicht in dem Maße kommunizieren und mitteilen. Und ich empfinde das schon als bemerkenswerte Worte, die sie da schreibt, weil ich verstehe den Wink so ein bisschen. Natürlich, wenn man sagt, eine Skala von 0 bis 10 und die schießt schon drüber hinaus, aber es ist natürlich klar und wenn das natürlich so lebenseinschränkend ist, und ich habe das erwähnt, Kopfschmerzen ist in so vielen also Kopfschmerzen grundsätzlich, ja, und jetzt hier nochmal spezifisch Migräne, so lebenseinschränkend in verschiedenen Bereichen, bezogen auf die Arbeit, auf Beziehungssituationen, auf Familienplanung, dass Menschen wirklich das zurückstellen, wenn Migräne und auch andere Kopfschmerzarten eine Rolle in einer Beziehung oder im Leben spielen. Und das darf man, wenn man dann natürlich bei der Migräne diesen Verlauf betrachtet, der eigentliche Kopfschmerz, aber die Zeit davor und danach muss man mit dazu rechnen. Und wir reden bei einer Attacke, wenn ich das von Ausgangssituation zu zurückbringe in die Ausgangssituation, sehe vielleicht über 3 bis 6 Tage. Und das ist schon mehr als belastend.
Ja, unvorstellbar wirklich. Also unser großer Respekt an all jene, die damit leben, die das irgendwie immer wieder erleben müssen. Jetzt also Ihre Fragen. Sie hat 2 Fragen. Frage Nummer 1. Ich habe in eurer Podcast-Folge gehört, dass der Trigeminusmuskel bei Migräneattacken mitbeteiligt sein kann. Könnte man diesen Muskel explizit massieren oder Triggerpunkte stimulieren, um ihn zu unterstützen? Mit manchen Massagen im Kopf- und Nackenbereich habe ich bisher meistens kurzzeitig eine Erleichterung verspürt. Allerdings kam die Attacke dann 20 bis 30 Minuten später schlimmer und leider noch intensiver zurück. So, bevor ich die 2. Frage von ihr vorlese, Matthias, vielleicht können wir das erstmal beantworten.
Gerne. Also es geht nicht um Trigeminusmuskel, sie hat es ja auch ein Fragezeichen geschrieben. Ich hatte es eben schon einmal erwähnt, spielt unter Umständen auch eine Rolle bei Clusterkopfschmerz, wobei bei Clusterkopfschmerz insbesondere das Thema des Hypothalamus mit einer Rolle spielt. Aber dieses trigeminovaskuläre System, das ist ein entscheidender Faktor, das heißt der Trigeminusnerv, und es geht nicht darum, dass peripher jetzt nur der Nerv irgendwie stimuliert wird, das heißt einige, die unter sogenannten Trigeminusneuralgien, also Schmerzzuständen an Nerven dieses Trigeminusnervs leiden, auch einseitig Gesichtsschmerz, das Gefühl ist, als ob dir einer mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen hat, ausgelöst durch Kältereiz und so weiter, das beginnt am Nerv und schießt nach oben ins Gehirn und gibt die Information Schmerz. Und bei Migräne ist es genau andersrum. Das heißt, vom Hirnstamm ausgehen und von verschiedenen Hirnregionen werden dieses Nervengeflecht quasi angesteuert. Und es ist dann um die Gefäße rundherum, die aktivieren dann diese Gefäßdilatation durch entzündliche Prozesse. Und auslösender Faktor nochmal, eine vorangegangene Energiemangelsituation, in die sich das Gehirn jetzt wieder in die Ausgangssituation zurückbringen möchte. Das ist dann letztendlich die Attacke. Bedeutet, und sie nennt es so nett, macht es Sinn jetzt muskulär, also im Bereich, an den Wangen beispielsweise, also Kaumuskulatur, dort Triggerpunkte zu behandeln. Gleiches, was ich eben auch Richtung Heike schon mal gesagt hat, hier wird es wahrscheinlich auch eine Frage sein, ob es wirklich der Trigger ist, die eine Migräne auslösen, oder ob du dich gerade in einer Phase befindest, Prodromalphase, und jetzt sage ich, oh, irgendwie kommt schon so ein bisschen was und ich fange mal damit an und setze damit einen neuen Stressor, der die Migräneattacke unter Umständen sogar wirklich auslöst oder denn das Einsetzen auch mit verstärkt. Von daher würde ich grundsätzlich eher davon absehen. Wenn ich mich aber in Phasen zwischen zwei Attacken befinde und erhöhte Reizbarkeit und so weiter, Wahrnehmung und so weiter eben dort ist, dann kann man das durchaus probieren, mit bestimmten Techniken daran zu arbeiten. Aber so diese massiven Triggerpunktbehandlung glaube ich nicht. Und das ist auch, ist letztendlich wirklich etwas anderes. Und sie beschreibt es ja dann auch so, dass die Attacke sogar, wenn sie es währenddessen macht, sogar noch schlimmer wird.
Mhm. Ihre zweite Frage, wenn es bei Migräne um einen akuten Energiemangel geht, könnte man dann einer beginnenden Attacke theoretisch auch durch Neoglykogenese, zum Beispiel durch einen Wall-Sit, entgegensteuern oder besser den Körper direkt schonen, in Klammern Sickness Behavior, damit sich dieser erholen und regenerieren kann. Mhm. So Matthias, da müssen wir direkt erstmal ein paar Worte erklären. Neoglykogenese, ich kann es kaum vorlesen, was ist das?
Neo-Neu-Gluko-Zucker-Genese-Bildung. Und es geht um die Neuzuckerbildung aus Reserven, aus Fett beispielsweise, aus Laktatquellen, aus, also was quasi ein Abbauprodukt des Glukosestoffwechsels ist. Und da kommen wir dann gleich auch mit diesem Wall-Sit mit dazu, der das nochmal mit erklärt, oder aus Fettreserven. Also könnte ich nicht einfach mehr Energie Richtung Gehirn bringen und dann ist das Problem gelöst und damit. Die Idee ist super gut, aber man merkt bei Johanna, sie beschäftigt sich damit, weil sie letztendlich die Antwort auch schon selbst gibt. Den Körper direkt zu schonen, und hier haben wir dieses Thema der Sickness Behavior, wir haben drüber gesprochen, einen Schmerz, vor dem man nicht fliehen kann, und bestimmte Hirnareale, die angesteuert werden und die sich mit der Zeit auch natürlich noch weiter verändern, neue Neuronen gebildet werden, neue Schaltkreise geknüpft werden, aber ein aktives Immunsystem und dementsprechend ein typisches Sickness Behavior, die damit auch einhergeht, dieses sich isolieren, zur Ruhe kommen, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit, Geräuschempfindlichkeit, all das sind Symptome, und dann hier eher zur Ruhe zu kommen. Und dann sind wir wahrscheinlich eher in einem theoretischen Bereich unterwegs. Ist man in der Attacke oder kurz vor Beginn wirklich noch in der Lage? Weil nochmal, wir haben immer dieses Phasenverschobene. In dieser Interektalphase vorher, wo man eben eher in dieser Reizempfindlichkeit, der erhöhten Wahrnehmung, der erhöhten Affektivität, der erhöhten Kreativität, dem erhöhten Denken unterwegs ist, da kann man sowas schon mal machen. Und in den Phasen, also mein erstes Ziel ist immer, quasi an den ursächlichen Punkten mit anzusetzen und dann quasi die Attacken auseinanderzuziehen, damit wir genügend Zeitraum dazwischen haben, hier spannende, hilfreiche Interventionen zu implementieren, die sich dann beispielsweise auch auf körperliche Aktivität eine verbesserte Energieverteilung im Körper beziehen können. Aber es macht eben keinen Sinn, kurz vorher in einer Phase, wo eigentlich schon klar ist, was kommen wird. Man kann das etwas abdämpfen vielleicht, oder im besten Falle wird die Intensität auch abnehmen. Aber es macht, glaube ich, hier keinen Sinn, damit einzusteigen, wenngleich die Idee gut und sinnvoll ist, weil es dem Grundprinzip die Energie, die im Gehirn fehlt, bestmöglich mit ansetzen kann.
Kopfschmerzen und Migräne, ein Thema, das Millionen Menschen in Deutschland betrifft, natürlich auch weltweit. Und wie wir schon gesagt haben, vor allem Frauen sind davon betroffen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass uns heute vor allem Frauen kontaktiert haben, um hier in der Sprechstunde ganz persönlich von Matthias und seinem Team Antworten zu bekommen, was Gründe sein können und wie man die Kopfschmerzen und die Migräneschmerzen vielleicht lindern kann. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen geholfen und euch einen Einblick gegeben in dieses Thema. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne rüberschicken. Wenn ihr andere Themen habt, die wir hier bei den Health Nerds mal besprechen sollen, auch dann gerne eine Nachricht schicken über Instagram, Direct Message oder über artgerecht.com. Da könnt ihr uns per E-Mail direkt kontaktieren. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns schreibt, und wir freuen uns über Nachrichten von euch. Nächste Woche Donnerstag gibt es ein neues, spannendes Thema, und bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Bleibt gesund und Leute, bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.